Achtung, Achtung! Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.
Der 210 Meter hohe Sendemast auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen ist der älteste Antennenträger Deutschlands. Dass es ihn heute noch gibt, ist vielen glücklichen Umständen zu verdanken. Einer davon ereignete sich im Februar 1946. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte auch in der sowjetischen Besatzungszone der Wiederaufbau einer flächendeckenden Rundfunkversorgung hohe Priorität. Der Standort Königs Wusterhausen sollte dabei eine wichtige Rolle spielen. Bereits 1945 waren die modernen, leistungsstarken Kurzwellensender aus Zeesen sowie die mittlerweile veralteten Sender aus den Sendehäusern 2 und 3 als Reparationsleistungen abgebaut worden. Die Anlagen im Senderhaus 1 waren für den Telegrafieverkehr ausgelegt. Somit standen auf dem Funkerberg nach dem Ende des Krieges keine geeigneten Rundfunksender mehr zur Verfügung. Mit Befehl Nummer 819 der sowjetischen Militäradministration in Deutschland wurde der Aufbau eines 100.000 Watt Langwellensenders im Senderhaus 3 angeordnet. Am 27. Februar 1946 ging der Auftrag an die in West-Berlin ansässige Telefunken AG. Der Aufbau eines leistungsstarken Langwellensenders stellte, so kurz nach dem Krieg, vor allem eine Herausforderung in der Materialbeschaffung dar. Mithilfe von Beständen der Postverwaltung und der Firma Lorenz in Leipzig konnte der Sender innerhalb von 6 Monaten fertiggestellt werden. Am 20. August 1946 wurde die Anlage als Sender 37 mit dem Programm des Deutschlandsenders in Betrieb genommen. Über 20 Jahre lang war der Telefunkensender im Senderhaus 3 in Betrieb. Er wurde ständig gewartet und gepflegt. Die Ersatzteilbeschaffung allerdings stellte zunehmend ein Problem dar und der Weiterbetrieb schien dauerhaft nicht mehr möglich. Ein starker Langwellensender wurde jedoch benötigt und so beschloss man im April 1968 den Umbau des Senders 37. Von September 1969 bis August 1970 wurde der Sender 37 von Technikern der Sendestelle Königs Wusterhausen umfangreich rekonstruiert. Alle Bestandteile des Senders, wie die Regel- und Verstärkerstufen des Audiosignals, die Vor- und Leistungsstufen der Hochfrequenz, die Stromversorgung und die Kühlung, wurden auf den neuesten technischen Stand gebracht. Das führte dazu, dass Sender 37 auch in den kommenden Jahrzehnten in Betrieb bleiben konnte. In den letzten Betriebsjahren wurde der Sender 37 auf der Betriebsfrequenz 177 kHz als Ersatzsender für Langwellensender in Zehlendorf bei Oranienburg genutzt. Seinen letzten Einsatz hatte er während der Umbauarbeiten des Senders Donebach im Jahr 1995. Dazu wurde er auf die Frequenz 153 kHz umgestimmt und übernahm für einige Monate die Verbreitung des Deutschlandfunks. Heute steht der Sender als eindrucksvolles Beispiel der Sendertechnik unter Denkmalschutz und wird einige Male im Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und in welchem Zusammenhang steht der Langwellensender mit Mast 17? Sender benötigen Antennen. Die Antenne des Senders 37 war eine Schrägdrahtantenne, deren oberen Haltepunkt die Spitze vom Mast 17 bildete. Solange Sender 37 in Betrieb war, wurde auch Mast 17 als Antennenträger benötigt. Und so hat eine Entscheidung im Februar 1946 dazu geführt, dass der 210 Meter hohe Sendemast auch heute noch das Wahrzeichen der Rundfunkstadt Königs Wusterhausen ist. Radio, mein Radio. Und wir begrüßen jetzt den Vorsitzenden des Fördervereins Sender Königs Wusterhausen e.V. und Autor des Buches Eine Prise Funkgeschichte, 50 Geschichten aus 100 Jahren Rundfunk, Rainer Sukow, zugeschaltet nicht vom Funkerberg, aber aus Königs Wusterhausen. Auch das Funkerberg-Museum ist virenfrei versiegelt und alle Veranstaltungen zum Thema 100 Jahre Rundfunk verschieben sich um mehrere Wochen. Aber zum Glück gibt es ja dieses Buch, Rainer, mit 50 Geschichten zum 100. Warum nicht 100 Geschichten zum 100.?
Ja, moin moin. Das ist in der Tat der Geschichte von Eine Prise Funkgeschichte geschuldet. Hintergrund ist, dass die Prise Funkgeschichte entstanden ist, als wir im Frühjahr 2014 begonnen haben, von der Wiege des Rundfunks vom Funkerberg mit Welle 370 unser Museumsmittelwellenradio zu senden. Und da haben wir uns eine Rubrik ausgedacht, die eben kurze Geschichten aus der Welt des Rundfunks, nicht nur aus Königs Wusterhausen, sondern aus allen möglichen Lagen und Orten und Geschichten erzählen sollte. Und so kam es halt zu dieser Prise Funkgeschichte, eigentlich in dem Ursprung also fürs Radio produziert. Und diese Sendung, Welle 370 Radiotag mit der Prise Funkgeschichte, die gibt es jetzt also ungefähr 5 Jahre. Und wir haben ungefähr 40 oder 43, glaube ich, waren es, Ausgaben davon bisher gesendet. Und diese Geschichten aus dem Welle 73 Mittelwellenradio sind die Grundlage für eine Prise Funkgeschichten. Die wurden natürlich fürs Buch alle überarbeitet und teilweise auch neu geschrieben. Und darum gibt es eben 50 Geschichten und noch nicht 100.
Da hätte man wahrscheinlich irgendwie 5 Jahre eher anfangen müssen. Mir hat gefallen, dass du thematisch nicht nur in Königs Wusterhausen geblieben bist und nicht etwa nur alle Röhren und Endstufen auf dem Funkerberg erwähnt hast. Wie hast du die Geschichten denn gefunden? Also was war für dich wichtig und warum?
Also zuerst mal ist der Ansatz wichtig. Wir wollen eben nicht nur technische Geschichten aus der Rundfunkentwicklung erzählen, sondern wir wollen Geschichten ganz breit fächern. Und die Sendung bei uns ist grundsätzlich so aufgebaut, dass es in jedem Monat des Jahres eine Geschichte gibt. Also was im Januar passiert ist, wird auch im Januar gesendet. Und dazu gibt es im Internet diverse digitale Kalender, wo man erstmal grundsätzlich irgendeine Geschichte finden kann. Und die zweite Quelle ist tatsächlich historische Literatur. Andere sammeln Radios oder Mikrofone. Ich mag alte Bücher. Habt ihr das ein oder andere von? Und so sind die Geschichten in der Darstellung der Zeit eine ganz große Quelle, um etwas sozusagen darüber schreiben zu können. Und manchmal reicht ein historischer Artikel, der eine Geschichte auslöst, und reicht eigentlich schon, wo man sozusagen ein schönes Bild drum entstehen lassen kann. Für andere Geschichten, also Nikola Tesla fällt mir da immer wieder ein, da habe ich, glaube ich, 3 Biografien gelesen und unendlich viele Artikel im Netz, bis klar war, wie die Geschichte über Nikola Tesla werden soll. Die hat übrigens auch einen musikalischen Beginn, passt sehr gut zur Sendung, fängt mich an mit einem Zitat von Udo Lindenberg. Und das ist besonders an unseren Geschichten ist eben, dass wir immer mehrere Geschichten miteinander verweben. Also es gibt nicht nur eine blanke Geschichte, sondern wir machen immer noch eine kleine Prise extra mit rein.
Ein Vorzug des Buches ist nicht, dass man erfährt, dass Tesla eigentlich nicht der Erfinder des Elektroautos ist. Also ein anderer Vorzug ist des Buches ist, dass es nicht chronologisch aufgebaut ist. Man kann also springen, ohne den Anschluss verpasst zu haben. Und man kann das Buch auch häppchenweise lesen, 3 bis 4 Minuten pro Kapitel. Damit eignet es sich zum Beispiel auch während des Radiohörens immer dann, wenn man Musik hört. War das Absicht?
Also erstmal ist es so, dass diese kurzen Geschichten tatsächlich dazu anhalten sollen, sich kurzweilig mit einem Thema zu beschäftigen. Obwohl es in der Kategorie Sachbuch erschienen ist, geht es aber vor allem darum, kurze, unterhaltsame Geschichten zu erlesen, die nicht anstrengend, sag ich mal. Das ist absolut Absicht, und man soll auch so sein, dass man eben 2, 3 Geschichten vielleicht mal liest und dann mal aufhört und dann die nächsten wieder liest. Die zweite Idee war tatsächlich, vielleicht findet sich ja ein Hörfunkprogramm, das diese kleinen Radiogeschichten regelmäßig ins Programm nehmen will. Wir haben 52 Wochen im Jahr, also das würde sich tatsächlich ja anbieten. Und die dritte Idee, warum das Buch so ist, wie es ist, die Lesung zum Buch ist keine klassische Lesung, sondern ist eigentlich eine Radioshow. Also wir erzählen die Geschichten ein bisschen aus dem Buch. Das macht Hanna, die bei uns auch im Welle 73 Radio die Geschichten liest. Und wir machen ringsherum so ein bisschen Show. Und dazu eignen sich eben kurze Geschichten am allerbesten. Also auch das ist Absicht in diesem Zusammenhang.
Daniel zeigt mir gerade einen Finger über das Videotelefon. Du hast eine Frage?
Ja, also jetzt habt ihr ja leider wie viele die Schwierigkeit, dass ihr sozusagen analog nichts anbieten könnt, aber mal auf die lange Sicht gedacht. Was plant ihr denn zum Beispiel Weihnachten? Da ist ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der eigentliche Termin, diese legendären Weihnachtskonzerte vor 100 Jahren. Gibt's da eine Neuauflage?
Also in der Tat war unser 100 Jahre Rundfunk-Jubiläumsjahr ja so angedacht, dass wir jeden Monat etwas Tolles machen und das sich so aufbaut sozusagen und zum Jubiläum im Dezember dann der Höhepunkt stattfindet. So war eigentlich unser Plan, da ist so ein kleines Stückchen Biologie dazwischen gekommen. Man kann ja heute überhaupt nicht sagen, wie im Dezember die Situation wird, aber nehmen wir mal an, wir können Veranstaltungen vor Ort durchführen, dann wird es im Dezember zwei Sachen geben. Es wird erstens an dem Sonntag vor dem historischen Datum ein Konzert für alle geben, wo alle teilnehmen können. Und was wir auf alle Fälle, egal was passiert, machen, ist, dass wir am 22. Dezember um 14 Uhr zur historisch korrekten Zeit auf möglichst vielen Medien ein Weihnachtskonzert zu Ehren des ersten Weihnachtskonzertes senden werden.
Vera Linz hat auch noch eine Frage.
Ja, gibt es Online-Ersatzführungen, wenn man schon nicht, sagen wir mal, wie Daniel schon sagte, analog zusammenkommen kann?
Das ist so ein bisschen Ironie der Geschichte. Wir haben tatsächlich gerade, waren gerade im Museum sowieso in der Überlegung, wie wir genau sowas anfangen können. Das ist jetzt aber, ich muss mal sagen, so ein bisschen zusammengebrochen. Das ist jetzt nicht aktuell, also um die Frage zu beantworten, aktuell leider nein. Das hängt vor allem damit zusammen, dass wir eben in unserer ehrenamtlichen Struktur, die wir ganz viel für den Museumsbetrieb haben, aktuell niemanden haben, der sozusagen das produzieren könnte. Aber wie gesagt, wir sind da unmittelbar in der Pipeline. Vielleicht kriegen wir dann ab spätestens Anfang Mai so wenigstens kleine Geschichten erzählt. Das ist eigentlich das Ziel.
Sag mal prophylaktisch nochmal deine Internetadresse.
Funkerberg in der Suchmaschine der Wahl eingeben hilft immer. Ansonsten eben 100jahrerundfunk.de ist das, wo aktuell die allermeisten Informationen da sind. Aber auch die Prise Funkgeschichte findet man am besten tatsächlich über die Suchmaschine der Wahl.
Rainer Sukow, eine Prise Funkgeschichte, 50 Geschichten aus 100 Jahren Rundfunk, 160 Seiten, 16 Euro. Der Verlag heißt Bebra, Verlag Berlin-Brandenburg. Erschienen ist das Buch am 5. März 2020. Vielen Dank.